3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The People Equation. Kommunikation ist gar nicht so einfach, vor allem wenn auch noch andere daran beteiligt sind. So spaßig dieser Spruch klingt, so steckt doch eine Menge Wahrheit darin. Eine Herausforderung, der wir alle jeden Tag im Alltag begegnen. In der Familie, unter Freunden und vor allem bei der Arbeit. Wie können wir gut und konstruktiv miteinander kommunizieren, ohne unsere Gegenüber zu kränken oder Streit zu erzeugen, aber trotzdem klar und bei Bedarf auch kritisch? Gerade wenn man im Business etwas nach vorne bringen will, ist der positive Umgang mit Kritik ja oft der entscheidende Punkt, der über Erfolg oder Misserfolg eines Teams entscheidet. Eine Berufsgruppe gilt als Avantgarde bei diesem Thema. Man sagt ihnen nach, dass sie das Konfliktfeld offene Kommunikation, aber kein Streit, wie keine zweite Gruppe gelöst haben. Und das sind die Piloten von Verkehrsflugzeugen. Bei Feedbacks und in der Alltagsroutine, in Krisensituationen wie auch in der Nachbereitung ihrer Arbeit, untereinander, aber auch gegenüber den Passagieren und dem Personal hinten in der Kabine, ständig sind die Piloten im Sende- und Empfangsmodus und das, während sie nebenbei mehrere hundert Menschen in absoluten Hightech-Maschinen über den Atlantik fliegen. Heute bei The People Equation nehmen wir euch mit hinter die Cockpit-Tür. Ihr lernt die Kommunikationsstrategien der Piloten und Flugzeugcrews kennen und erfahrt nebenbei auch das eine oder andere geheime Detail, das ihr bei eurem nächsten Flug womöglich wiederentdecken werdet. Unseren TPE-Piloten kennen die meisten von euch bereits aus seinen vorherigen Besuchen in unserem Podcast. Ihr wart begeistert von den ersten beiden TPE-Podcasts mit ihm und deshalb freue ich mich sehr, dass er heute wieder bei uns mit an Bord ist. Herzlich willkommen an unseren TPE-Captain, den Piloten Andreas Lücker. Hallo Andi.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin heute Andis Co-Pilot, der mit der Checkliste auf dem Schoß und die große Unbekannte bei uns im Cockpit ist mein Co-Host Paul Taaf, der uns sicher wieder mit der ein oder anderen interessanten Frage oder Kommentierung überraschen wird. Hallo Paul.
Keine Angst, Leute, ich führe den Flugzeug, ja? Also keine Angst.
Ja, das wird das Gegenteil erzeugen. Gucken wir mal. Ich versuche hier zumindest bei der Moderation die Zügel einigermaßen in der Hand zu halten. Aber wir kennen ja Paul und darauf freuen wir uns. Beginnen wir aber mit Andi. Andi, eure Kommunikation untereinander im Pilotencockpit und vis-à-vis euren Kolleginnen in der Kabine gilt als unschlagbar klar und präzise und als ausgesprochen offen. Auf welchem Geist beruht denn eure Art zu kommunizieren?
Es beginnt ja eigentlich damit, dass man das mal gelernt hat, dass die Kommunikation so wichtig ist für die Sicherheit. Und daraufhin hat man schon vor vielen Jahrzehnten begonnen, wirklich allen Crewmembern, also erzähle ich jetzt Kabine und Cockpit, wirklich zusammen halt klar zu machen, wie wir kommunizieren müssen und dass halt auch Kommunikation nicht nur was ist, um jemanden subjektiv irgendwo niederzumachen, sondern dass es halt auch gerade so ein Feedback, wenn es mal in einer brenzligen Situation ist, halt auch wirklich einfach nur der Sicherheit dient und dass man das nicht persönlich nimmt. Mit dieser Grundlage gehen wir jeden Tag in den Flieger und haben da natürlich mit tollen Trainingstools oder auch Strategien super Mittel an der Hand, um da gut zu kommunizieren. Dass wir da so Vorreiter sind, finde ich sehr, sehr schön, aber ich glaube, dass da auch andere Berufsfelder bestimmt genauso gut kommunizieren.
Gibt's in euren Handbüchern oder Vorschriften wirklich niedergeschriebene Punkte, die genau definieren, wie ihr miteinander kommuniziert? Oder ist es eher gelebte Praxis, die nirgendwo richtig festgeschrieben ist?
Also gerade im Cockpit haben wir wirklich niedergeschrieben, wann wir was sagen. Also wenn es jetzt darum geht, fliegerische Limits auszusprechen, zum Beispiel im Anflug, wenn man zu schnell ist oder zu langsam, da ist ganz explizit bei uns in den Handbüchern niedergeschrieben, dass wir einfach nur Speed ausrufen. Nicht durch die Blume sagen, hast du mal den Tacho gesehen oder heute bist du aber schnell unterwegs, sondern dass das ist wirklich ganz klar niedergeschrieben. Und genauso haben wir aber auch bei anderen Punkten, wo wir sagen, da müssen wir einfach nur das Wort oder diese Phraseologie benutzen. Genauso auch mit den Lotsen ist es ganz klar festgelegt, was wir wie wann sagen.
Andi, grüß dich. Ich finde, ich muss sagen, eine Sache, was mich nervt beim Fliegen, und ich finde das häufig so, dass zu spät kommuniziert wird. Wenn man weiß, wenn man lange auf der Runway stehen bleibt und da hört man nichts, kennst du bestimmt auch. Woran liegt das?
Also zum einen ist natürlich für uns vorne, wenn man alles im Blick hat oder auch gerade auch wirklich rausschaut und sieht, okay, da stehen drei Flieger vor uns, deswegen dauert es einen Moment, kommt man gar nicht immer so auf die Idee zu sagen, ey, ich mache mal eine Ansage. Nichtsdestotrotz, wenn du in so einer Situation bist, wie du es gerade beschrieben hast, dass du mal eine Stunde da stehst, da sind wir schon auch angehalten, alle Viertelstunde mal ein Update zu geben. Auch wenn es einfach heißt, sorry, wir wissen nicht, ob es in der nächsten halben Stunde oder in der Dreiviertelstunde weitergeht oder ob wir halt in 5 Minuten schon vorankommen. Aber dass man halt wenigstens irgendwie eine Info gibt, auch wenn man gar keine neuen Neuigkeiten hat.
So sorry, wir haben doch kein Benzin an Bord.
Auf das Thema Kundenkommunikation kommen wir im Laufe unseres Podcasts noch. Ich würde es gerne mal so ein bisschen strukturiert angehen und zwar erstmal im Cockpit vorne anfangen. Du hast es gerade gesagt, ihr habt ganz klare Terminologien, zum Beispiel Speed, für gewisse Situationen. Wie kommuniziert ihr in Situationen, die unvorhergesehen sind, für die es keine Terminologien gibt? Seid ihr da auch so super direkt, dass jeder sofort weiß, was gemeint ist? Oder habt ihr da auch die Probleme, die normale Leute im beruflichen Alltag haben, dass man vielleicht ein bisschen aneinander vorbeiredet?
Damit genau das nicht passiert, ist eigentlich das Erste, was wir machen, uns gegenseitig abholen und zu sagen, okay, was haben wir jetzt hier gerade für ein Problem? Nehmen wir mal jetzt einen Triebwerksausfall. Ja, vorne die rote Lampe geht an und es steht auf dem Display Engine Failure. So, dann sprechen wir das einfach aktuell an, dass wir sagen, hier, guck mal, Engine One, wir gucken uns noch den Triebwerksparameter an, damit wir alle wirklich im gleichen Boot sind. Ja, und damit auch der andere, der vielleicht, wenn du gerade in der fliegerischen Situation bist, wo es gerade herausfordernd ist oder einfach ein bisschen anstrengender, dass du auch da sagst, hast du die Aufmerksamkeit. Ich frage auch gerade im Simulator, wo wir das sehr oft trainieren, bist du immer noch dabei, brauchst du mal eine kurze Pause im Sinne von, soll ich mal kurz den Flieger übernehmen und fliegen, dass der andere auch einfach sich nochmal die Systeme oder die Checklisten angucken kann. Da reden wir halt ganz offen, um halt wirklich auch sicherzustellen, dass der andere genau weiß, wo wir gerade sind.
Menschen sind ja unterschiedlich. Ihr habt sicherlich auch vor einem Cockpit unterschiedliche Charaktere. Leute, die gerne mehr erzählen und Leute, die sehr knapp kommunizieren. Wirkt sich das aus? Oder ist es wirklich so, dass egal mit wem du fliegst, du immer weißt, der kommuniziert genauso wie alle anderen?
Ja, klar, wir haben ja natürlich auch da Unterschiede. Also die Bandbreite ist da groß wie überall anders auch. Aber wenn es um die fliegerischen Verfahren geht, um die Procedures, da sind wir alle darauf geschult, wirklich mehr oder weniger identisch gleich zu kommunizieren, weil es macht überhaupt keinen Sinn, wenn irgendjemand, der vielleicht ein bisschen introvertierter ist, weniger erzählt, wenn es darum geht, ein Verfahren abzuarbeiten. Und das ist ja auch das, warum wir so oft im Simulator sind, so viele Notverfahren trainieren, um dann in der Situation, wenn sie draußen wirklich passieren sollte, wirklich auf einem Level zu sein.
Wie geht ihr mit den Hierarchien um? Ihr habt ja klare Hierarchien. Es gibt einen Piloten, es gibt einen Co-Piloten und es gibt manchmal auch noch eine dritte und vierte Person im Cockpit, die dann, glaube ich, in der Hierarchie noch mal weiter unten angesiedelt sind. Spielt die Hierarchie bei der Kommunikation eine Rolle? Beziehungsweise wie stellt ihr sicher, dass der Pilot als Ranghöchster nicht die Kommunikation dominiert und vielleicht auch abbügelt?
Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung habe ich da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir haben gerade so im europäischen Luftverkehr sehr flache Hierarchien, was die Kommunikation sehr vereinfacht. Wenn ich jetzt die Geschichten höre von früher, wo dann mal gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg viele Ex-Militärpiloten in die zivile Luftfahrt gekommen sind und da halt einfach eine sehr, sehr starke Hierarchie war, Da waren auch die Kommunikationswege natürlich ganz andere und dementsprechend auch viel herausfordernder. Aber heutzutage ist durch die flache Hierarchie immer noch gegeben, dass der Kapitän das letzte Wort hat im Sinne von, er muss die Entscheidung unterschreiben oder kann uns auch nochmal overrulen. Aber ich hätte jetzt überhaupt keine Probleme oder Bauchweh als Co-Pilot zu sagen, ey, die Entscheidung, damit gehe ich nicht d'accord, da müssen wir nochmal drüber reden, wenn es irgendwas ist, was der Kapitän vielleicht übersieht oder irgendwo in einem mentalen Bild ist, was gar nicht zu dem passt, was wir gerade haben, dass ich da auch wirklich offen und ehrlich das ansprechen kann.
Das klingt so einfach, Paul, aber du hast lange in Großkonzernen gearbeitet und in Großkonzernen würde man sich ja eigentlich auch wünschen, klare Ansagen, zumindest bei Standardprozessen und da weiß jeder, was gemeint ist. Aber trotzdem, in Konzernen wird es ja auch erwartet oder in größeren Gruppen, dass man auf Befindlichkeiten Rücksicht nimmt, dass man ein bisschen umständlich erklärt, dass man jeden mitnimmt. Klare Ansagen werden dort ja oft als Command and Control oder sowas angesagt oder dem Betriebsfrieden nicht zugänglich. Was glaubst du denn mit deiner Erfahrung als Leader von großen Organisationen, warum man diese klare Kommunikation aus diesen Cockpit-Teams, warum es so schwer ist, die in größere Unternehmensorganisationen zu übertragen? Die Sinnhaftigkeit ist ja bei beiden gegeben.
Ja, weiß ich nicht, ob das so schwierig ist, nicht? Also ich habe viele unterschiedliche Menschen kennengelernt in Großkonzernen. Also Phil Knight von Nike war ein richtig schüchterner Typ, ja. Der Michael Dell war eigentlich auch so irgendwie schüchtern. Aber die haben ihre Worte ganz wählerisch ausgesucht und du hast so einen Respekt für diese Menschen gehabt, dass du diesen Ansagen in Anführungszeichen, die waren nicht diktatorisch unterwegs, du hast angenommen. Das hat viel mit Selbstverständlichkeit und Respekt zu tun, finde ich.
Du sagst, Paul, eigentlich spricht nichts dagegen, diese klaren Kommunikationsarten, diese knappen Arten der Kommunikation auch in Corporate Teams umzusetzen?
Ja, absolut, absolut. Weniger reden und mehr Zeit zum Umsetzen. Klar, klare Linie.
Ich habe aber eine Situation vor Augen, bei der ich mir eine Besonderheit vorstelle im Cockpit, Andi, und zwar die Grenze zwischen persönlicher und sachlicher Kritik. Es geht bei euch ja so ein bisschen fließend ineinander über. Ich habe mein Beispiel vor Augen. Wenn ich jetzt hier übermüdet diesen Podcast moderiert hätte, hätte mich Paul danach vielleicht angemotzt, dass ich das nächste Mal am Abend davor früher ins Bett gehen soll. Dann hätte ich mir vielleicht gedacht, das geht Paul eigentlich nichts an, wie ich meine Freizeit gestalte. Bei euch hat das Persönliche natürlich oft auch einen starken Sachbezug, denn zum Beispiel, wenn einer von euch übermüdet oder schwer erkältet ins Cockpit steigt und deshalb nicht hundertprozentig konzentriert ist, ist es ja nicht mehr sein Privatvergnügen, sondern eine sicherheitsrelevante Sache. Kennt ihr im Austausch untereinander überhaupt so eine starke Abgrenzung zwischen persönlicher und sachlicher Kritik, gerade wenn es auch um Aufmerksamkeit, Vorbereitung und sowas angeht?
Also was mir da spontan einfällt, ist natürlich, dass es in erster Linie hast du immer den Vorteil zu sagen, hier pass mal auf, unser oberstes Ziel ist die Sicherheit zu gewährleisten. Und jeder von uns weiß, dass wenn man übermüdet ist oder vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen angeschlagen irgendwie seinen Job nachgeht oder Auto fährt, dass man einfach nicht so aufmerksam ist, dass damit die Sicherheit gefährdet ist. Damit kannst du schon mal den Gegenüber auf jeden Fall abholen. Und das andere ist natürlich auch die Art und Weise, wie gehst du daran? Wenn ich jetzt dem sage, ey, pass mal auf, du bist so total übermüdet, ich setze dich vom Flieger ab, ist halt was anderes als, ey, meinst du nicht, es wäre sinnvoll, dich krank zu melden? Wir haben noch jemanden in der Bereitschaft, lass uns den doch holen, kurier dich aus, damit du nächste Woche wieder fit bist. Also ich denke, die Art und Weise, wie du mit den Leuten umgehst, ist schon mal wichtig. Und natürlich mit diesem übergeordneten Ziel hast du natürlich immer so eine Trumpfkarte in der Hand, wo halt auch wirklich in dem Fall ja keine große Argumentationskette mehr da ist, um sich da zu rechtfertigen, warum man dann doch krank da den Dienst antritt.
Ihr arbeitet ja oft mit gemischten Teams oder eigentlich immer mit gemischten Teams. Also ein Unterschied bei euch zu normalen Teams ist ja, ihr seht euch generell nicht so oft wieder. Also ihr fliegt vielleicht zusammen wieder zurück, aber dann kann es sein, dass du die Leute monatelang oder jahrelang nicht mehr siehst, mit denen du jetzt auf diesem Flug warst. Komplett andere Konstellation, als wir normalen Leute es aus der Arbeit kennen. Macht das einen Unterschied, dass es vielleicht kritische und offene Kommunikation leichter macht, weil man ein anonymeres Verhältnis zueinander hat?
Leicht macht es nicht unbedingt, weil letzten Endes, wenn ich jemanden auch erst kurz kenne oder weiß, ich treffe danach nicht wieder, fällt es einem ja trotzdem schwer, dann auch seine Kritik zu äußern. Ich denke, das ist natürlich auch wieder so eine Trainingssache. Viel interessanter ist es, dass wir gerade am Anfang, wenn wir uns vor einem Flug im Briefings erstmal kennenlernen, dass man dann möglichst schnell versucht, durch die Kommunikation ein gutes Teambonding aufzubauen, dass man sagt, okay, wie kann ich schnell Vertrauen aufbauen? Durch Smalltalk, durch offene Fragen und dass ich auch auf die Kollegen zugehe, jetzt zum Beispiel auch zwischen Briefing und auf dem Weg zum Flieger, dass ich halt mich nicht hinterm Handy verstecke und sage, ihr geht mir alle auf den Keks, sondern dass ich halt ganz aktiv frage, hey, seid ihr fit? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Weißt du, damit kannst du halt auch die Leute so ein bisschen dazu bewegen, sich zu öffnen und dass man da auch dann im Flieger auch sehr schnell gut miteinander kommunizieren kann.
Paul, du hast ein kleines Team von wie vielen Mitarbeiterinnen? 5. Ihr arbeitet jeden Tag zusammen, ihr geht nicht wieder auseinander. Auf der anderen Seite, kein Flugzeug stürzt ab, wenn ihr was falsch macht, aber auch ihr seid aufeinander angewiesen darauf, dass jeder in eurem Team seine oder ihre Aufgaben wie besprochen erledigt. Was für eine Kommunikationskultur hast du denn für dein Team als die richtige identifiziert?
Sehr, sehr offen, auch teilweise kontrovers, leistungsorientiert, respektvoll. Ich würde nie persönlich werden, außer an positiven Lob. Ja, aber ich finde, die Grenze zwischen sachlich und persönlich ist sehr klar. Das hat man im Bauch. Also jemand persönlich anzugreifen, ich finde, diese Grenze ist sehr, sehr klar. Nee, offen, unkompliziert, ermutigen, dass die anderen auch so kommunizieren, dass jeder sagt, was er denkt. Und wenn man nicht einverstanden ist, darf man das auch sagen. Sollte man das auch sagen?
Ich finde es genau das, was du gerade sagst. Du gehst halt als Führungskraft mit einem positiven Beispiel voran. Weißt du, du bist halt auch offen dafür, dass man Kritik äußern kann. Du machst niemanden fertig. Und das ist ja auch das Wichtige, wenn du das als Führungskraft vorlebst und die Leute merken ja sehr schnell, kann ich mich dem öffnen, kann ich dem Feedback geben oder auch mal einfach klar und deutlich meinen Standpunkt mitteilen. Das macht es natürlich für alle anderen halt einfacher, sich da auch wirklich dann ja wohlzufühlen oder dann halt auch offener zu kommunizieren, als wenn du dich hinstellst als Chef und sagst, hey, Leute, ihr geht mir alle auf den Keks, lass mich in Ruhe.
Du berätst ja auch Unternehmen in Sachen Kommunikationskultur, Führungskultur. Was würdest du denn einem Unternehmen raten, wie man sozusagen diese klare Kommunikation etablieren kann und dafür einen Safe Space, so eine Art Safe Space etablieren kann, dass niemand sich auf den Schlips getreten fühlt, wenn vom Chef einfach die Ansage kommt, keine Ahnung, Zahlen, Kundenfeedback anstelle von Speed und so weiter, dass man also mit klaren, kühlen Worten eine Richtung vorgibt, ohne dass jemand sagt, das ist jetzt die Kommandowirtschaft. Wie kann man das etablieren, dass man vielleicht auch einen Change-Prozess hinbekommt, wenn es bis dahin ein bisschen umständlicher ist mit der Kommunikation?
Der Fisch stinkt ja immer vom Kopf und dementsprechend würde ich auch da ganz oben anfangen. Also die Führungsrolle innehaben, die müssen auch wirklich offen dafür sein. Also wenn da jemand zu mir kommt und sagt, hier, pass mal auf, wir müssen das ändern, aber du bist als Chef, als Vorgesetzter überhaupt nicht bereit dazu, sondern du willst es nur machen, weil du gehört hast, dass es gut sein soll, dann bringt es das nicht. Also der muss halt auch wirklich intrinsisch motiviert sein, zu sagen, okay, wir müssen hier was ändern. So, und dann ist es halt relativ langsamer Prozess, weil nur weil man sagt, man kann offen kommunizieren, heißt es ja nicht, dass die Leute es sofort auch annehmen. Die müssen halt in kleinen Schritten merken, okay, ich sag was, es wird angenommen, ich krieg nicht auf den Deckel. Und dann im nächsten Schritt wird man dann auch immer offener und freier in der Kommunikation. Und diesen Prozess geht's drum zu begleiten, zu sagen, hier, wo läuft's mal nicht? Vor allem das Schlimme ist ja, man kann diese Erfahrungen, die die Leute machen, oh, es funktioniert, ganz schnell kaputt machen, indem man nach wenigen Wochen wieder in alte Muster zurückfällt und sagt, ja, nee, jetzt habe ich doch keinen Bock mehr auf Feedback. Und da muss man wirklich auch jeder an sich arbeiten, zu sagen, okay, ich bin da auch permanent bereit dafür.
Jetzt kommen die angedrohten schweren Fragen, Andi, und zwar Ausnahmesituation. Ihr seid euch im Cockpit nicht einig, zum Beispiel bei der Bewertung von der Situation, ob da jetzt Gefahrenpotenzial droht oder wie man damit umgehen soll. Wenn Pilot und Copilot sich uneinig sind, knallt das dann im Cockpit vorne?
Ist mir jetzt so noch nie passiert. Das Beste ist, wenn man wirklich sich erstmal schaut, dass man den gleichen Standpunkt hat, die gleiche Sicht der Dinge und sich wirklich auf die Fakten konzentriert. Weil oft ist es, dass der eine ein anderes mentales Bild hat, andere Annahmen trifft als der Co-Pilot nebendran und dass es deswegen zu Missverständnissen kommt. Und wenn wir dann uns hinstellen, und da sind wir wieder mit dem Vorteil, den ich am Anfang erwähnt habe, dass wir die Sicherheit ja im Fokus haben. Wenn ich sage, hier da vorne ist eine gute Runway, die ist super anzufliegen, aber der Kapitän will alternativ einen Airport anfliegen, wo die Wetterbedingungen katastrophal sind, ja, dann kann ich mich auf die Fakten rufen, kann sagen, hier, schau dir das mal an, hast du das gesehen, hast du jenes gesehen, wir wollen eine sichere Landung machen, da spricht einfach deine Idee dagegen. Also das hilft ja schon mal ungemein, dass man, wenn man auf dem gleichen Standpunkt ist, dann auch sich relativ schnell einig wird. Dass wir da uns wirklich in die Haare kriegen, habe ich zum Glück noch nie erlebt.
Ja, Andi, ich glaube, da ist man froh, dass man einen Kollegen hat, mit dem man sich austauschen kann, oder? Also alleine da fand ich jetzt, oder ich finde, wenn du eine Austauschperson hast, ist es besser. Aber kannst du uns erzählen, was war deine most scary experience in the cockpit?
Boah.
Darfst du das?
Das Schöne ist, ich muss jetzt ernsthaft überlegen, weil es gibt irgendwie so ein Sprichwort, ein guter Pilot schafft es aus so einer Situation rauszukommen und ein sehr guter Pilot kommt erst gar nicht in die Situation rein. Ja, und das ist ja auch unser Ansatz, dass wir sagen, hey, da ist eine Situation, die könnte, so wie du sagst, scary werden. Hey, die vermeiden wir einfach. Ja, lass uns gar nicht erst in so eine Ecke kommen. Klar, du hast mal so Verfahren. Ich hatte mal eine Windscherung gehabt, wo halt einfach da die Winde dich nach unten drücken im Endanflug, obwohl du Vollgas gibst und nach oben ziehst. Das ist dann für wenige Sekunden. Ist ein Manöver, was wir trainieren, wo ich sage, wow, okay, aber da hat es mir gezeigt, das können wir, dafür sind wir ausgebildet. Und letzten Endes war ich auch im Nachhinein wieder überrascht, wie ruhig, strukturiert oder auch gerade in der Kommunikation, wie entspannt und ruhig das Ganze auch da abgearbeitet wurde. Dementsprechend hatte ich zum Glück noch nie solche Situationen, die man vielleicht so aus dem Kino kennt, mit Flieger auf den Kopf gedreht oder sonst was. Soweit kommt es ja gar nicht.
Ja, Somersaulting. Was ist dann, Andi, das schwierigste Flughafen anzufliegen auf dieser Welt? War ja früher in Hongkong, bevor die Chinesen übernommen haben. Das war immer spannend. Das war eine ganz kurze Landung. Ich glaube, man brauchte für Hongkong damals eine Spezialpilotenlizenz, um dort landen zu dürfen, weil es so eine kurze Laufbahn war. Bist du Hongkong damals angeflogen? Ist ja heute anders.
Nee, damals leider nicht. Ich habe gerade letztens mir das Plateau, wo der Flughafen früher war, noch angeschaut. Also das war mit Sicherheit anspruchsvoll. Also im Fernsehen wird das ja oft dann hier mit die schlimmsten Airports der Welt oder sowas dramatisiert. Das ist ja überhaupt nicht so. Du kannst dir das vorstellen wie eine Autobahnausfahrt. Die eine geht links rum, die andere rechts rum. Mal ist eine Kurve ein bisschen enger. Das, was es für uns anspruchsvoll macht, ist eigentlich so das, was drumherum ist. Zum Beispiel, wenn ich an Salzburg denke, wenn man da anfliegt und durchstartet, ist man halt in so einem Kessel, wo man ganz genau die Geschwindigkeit, den Turnradius beibehalten muss. Oder Sarajevo ist so ein Airport, Split. Das sind solche, die trainieren wir aber auch im Simulator vorher. Das ist genau das, was du sagst. Das muss man einfach vorher mal gemacht haben, dass man genau weiß, okay, wie verhält sich der Flieger in der Situation? Wie komme ich am besten aus diesem Talkessel wieder raus, um halt sicher da auch durchzustarten. Also dementsprechend gibt es für mich jetzt gar nicht so einen Flughafen, wo ich sage, boah, da läuft mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich da wieder hinfliegen müsste. Überhaupt nicht.
Andi, ihr macht immer Debriefings nach jedem Flug. Es gibt natürlich Gesprächsbedarf, wenn irgendwelche besonderen Situationen auftreten. Macht ihr auch ein Debriefing, ein größeres Debriefing, wenn es ein ganz normaler Routineflug war, wo der Autopilot alles gemacht hat und alles lief wie vorhergesehen?
Dann ist es nicht größer, aber wir geben uns auf jeden Fall Feedback. Also das hat sich bei uns wirklich so etabliert, dass wir nach jedem Flug, wenn ihr als Gäste am Aussteigen seid, haben wir ja vorne in der Regel alles erledigt und den Flieger soweit schon abgeschaltet. Und da nutzen wir eigentlich diese paar Minuten und sagen, hier, gibt's noch was? Ist dir was aufgefallen? Oft geht einem ja auch mal irgendwas durch die Lappen, was man vielleicht gar nicht gemerkt hat. Und dann hat man da nochmal einen Moment Zeit, das anzusprechen. Das ist eine Sache von 1-2 Minuten, wenn es ein normaler Flug war. Wenn irgendwas Außergewöhnliches war, dann unterhalten wir uns natürlich da auch mal länger drüber. Und falls es mal irgendwas Technisches wäre, wo dann auch die Kabine irgendwo involviert ist, zum Beispiel, ja, wenn jetzt ein Triebwerksausfall wäre und man würde zurückfliegen, dass man sich dann auch mit der Kabine nochmal zusammensetzt, denen erklärt, wie war das aus Sicht der Piloten, technischen Hintergrund erklären, dann nimmt man sich dann mehr Zeit. Aber sonst haben wir da 1-2 Minuten, die wir auch wirklich nutzen und die auch wirklich sich so etabliert haben bei uns.
Aber wenn ihr besondere Ereignisse gehabt habt, vielleicht auch unterschiedliche Meinungen gehabt habt oder in eine schwierige Situation geraten seid, dann diskutiert ihr das direkt im Flieger noch aus danach und versucht, das Feedback einzusammeln und ein gemeinsames Verständnis des Erlebten zu entwickeln?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn das jetzt irgendein größeres Event wäre, hast du auch noch on top die Möglichkeiten. Es gibt ja dann, jeder kennt so Flight Radar 24, wo man ja dann die Flieger mittracken kann. Sowas haben wir auch intern, so eine Aufarbeitungsabteilung. Da könnte man sich dann auch noch an die wenden und kann die Flugdaten, die ganzen Parameter da nochmal rausziehen und sich dann auch nochmal anschauen, ist dieses mentale Bild, was vielleicht in dem Fall unterschiedlich ist, was war denn jetzt letzten Endes Stand der Dinge? Also die Möglichkeit hätten wir im Extremfall auch noch.
Darf ich fragen, Andi, wie ist das mit der technischen Freigabe vor einem Flug? Es gibt ja diese mechanische Untersuchung, bla 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 bla. Wer gibt denn da frei letztendlich? Seid ihr da involviert?
Ja, absolut. Also wir haben eine Liste an Dingen, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Da steht dann auch drin, dass dann zum Beispiel irgendein Sitzpolster auf Sitz 25a ein bisschen kaputt ist und repariert werden muss. Solche Sachen. Wir gucken uns das durch. Wir haben eine ganz klare Liste, auch die wir immer mit Airbus-Vorgaben vergleichen. Wenn jetzt, weiß ich, ein Triebwerk nicht funktionieren würde, da steht dann von Airbus, funktioniert das Triebwerk nicht, dann kannst du auch nicht fliegen. Daran halten wir uns auch. Also es gibt da ganz klare Parameter. Es gibt auch Dinge, wenn jetzt ein Reifen zum Beispiel schon ein bisschen abgefahren ist, aber immer noch in Ordnung ist, dass man sagt, okay, der hat noch 4 Flüge frei, von der Technik ist es so freigegeben, das sehen wir ein. Und dann können wir sagen, okay, dann können wir damit auch noch fliegen. Und dann wird der, weiß ich, wenn wir wieder zurück in Frankfurt sind, dann gewechselt. Solche Sachen gibt's. Aber da sind wir auf jeden Fall mit involviert.
Aber ihr verlässt euch schon auf den Faktmenschen.
Ja, das ist auch da wieder ein Zusammenspiel. Wenn wir da eine Frage haben, wenn irgendwas nicht so ganz klar ist für uns, dann können wir unsere technischen Kollegen anrufen aus der Maintenance, können das mit denen besprechen und die geben uns dann auch nochmal Feedback, weil da sind wir ja auch, wenn es jetzt gerade in die Systeme geht, jetzt ein Triebwerk als bestes Beispiel, ich könnte dir ja nicht wie ein Triebwerksmechaniker ein Triebwerk reparieren oder kann dir jede Leitung sagen. Und das ist das, was der uns dann erklären kann, sodass wir sagen, okay, jetzt haben wir verstanden, wie das uns beeinflusst oder auch nicht, können uns da austauschen.
Wie kommuniziert ihr denn während des Flugs mit eurer Crew hinten im Heck? Ihr habt ja, glaube ich, eine Funkverbindung oder Telefonverbindung, wo ihr euch mit dem Kabinenchef wahrscheinlich verständigen könnt, wenn es nicht eilig ist. Wenn jetzt irgendwas Eiliges ist, ihr fliegt zum Beispiel in Turbulenzen rein oder es gibt einen Defekt oder sowas. Für sowas habt ihr Codes, oder? Dass die mitkriegen, was los ist, aber die Passagiere nicht checken, was Sache ist.
Nee, also da Codes richtig haben wir nicht. Also wir tauschen uns definitiv aus, was schon mal ganz wichtig ist, wenn ich hinten anrufe oder umgedreht, jemand von hinten uns vorne anruft. Wir sagen erstmal unseren Namen und unsere Position, dass einfach der Gegenüber sofort weiß, mit wem habe ich es zu tun? Also in meinem Fall würde ich sagen, hier ist der Andi aus dem Cockpit vorne. Dann weiß die Kollegin oder der Kollege hinten, okay, mich ruft jetzt nicht ein anderer Flugbegleiter an. So, das ist schon mal das Erste. Und wenn es dann zu Turbulenzen kommt oder wenn vielleicht hinten ein medizinischer Notfall ist, das ist dann was wir auch gemeinsam mit den Kabinenkollegen am Boden trainieren, da dann auch wirklich ganz klar und strukturiert Fakten rüberzubringen, dass es nicht heißt, ja, wir haben hier ein Medical und sie legt wieder auf, sondern da halt auch zu sagen, okay, wir haben hier einen Mann, 35 Jahre alt, der fühlt sich unwohl, ist gerade bewusstlos und so weiter. Also, dass wir da halt wirklich in Trainingsszenarien das durchgehen, dass der andere gegenüber trotz nur Telefon und nicht dabei sein genau weiß, was ist jetzt Stand der Dinge.
Wer entscheidet dann, ob zum Beispiel bei einem medizinischen Notfall an Bord eine Notlandung oder eine Zwischenlandung eingeleitet wird?
Also erstmal sind natürlich unsere Kabinenkollegen super geschult. Also die haben auch jedes Jahr, kriegen die Auffrischungskurse in Erste Hilfe. Also die sind da wirklich top. Dann im nächsten Schritt würden wir auch einen Arzt ausrufen oder medizinisches Fachpersonal. Da hast du in der Regel auch immer 1-2 Leute, die da sich noch besser auskennen und da ihre Expertise uns auch mitteilen. Und im nächsten Schritt kriegen wir dann vorne einen Anamnesebogen, wo dann draufsteht, was sind so die Werte von dem Gast, was ist den Kollegen aufgefallen. Und wir kommunizieren dann über Satellitentelefon mit einer zentralen Stelle in Deutschland, wo auch nochmal ein Arzt sitzt. Der kann uns dann Feedback geben, kann sagen, okay, es deutet auf dies oder jenes hin. Und die empfehlen uns dann auch zu sagen, hey, damit würde ich jetzt nicht noch 6 Stunden weiterfliegen bis an die Westküste USA. Ihr seid gerade Höhe, weiß ich, Chicago. Da empfehle ich lieber jetzt runterzugehen. Das sind die Empfehlungen, die wir ausgesprochen kriegen. Wir im Cockpit besprechen uns, wenn wir natürlich so eine Empfehlung bekommen, wäre es aus meiner Sicht sehr fahrlässig, dann zu sagen, nö, ist mir egal, ich will pünktlichen Feierabend, wir fliegen jetzt weiter. Also dementsprechend nimmt man das auch sehr ernst.
Das ist ja jetzt eine andere Situation, auch mit der Passagierkommunikation, als es Paul eingangs erwähnt hat. So dieses Rumstehen auf dem Rollfeld ist lästig, aber das ist ja jetzt sozusagen nichts Kritisches. Wenn jetzt während des Fluges was passiert, zum Beispiel medizinischer Notfall oder ein technischer Defekt und ihr entscheidet euch umzukehren oder eine Zwischenlandung einzuleiten, gibt es da Regeln oder Vorgaben, wie die Cockpit-Crew mit den Passagieren kommuniziert? Oder ist das auch so ein bisschen eine Stilfrage, wie der jeweilige Kapitän drauf ist, ob der offener ist, ob der mehr oder weniger Kontext gibt?
Also wir sind schon angehalten, auf jeden Fall zeitnah dann den Passagieren das mitzuteilen. Ist natürlich vorne, je nachdem, wie arbeitsbelastend das gerade ist, müssen wir halt gucken, dass wir erstmal unsere Arbeit machen vorne. Aber dann schauen wir auch, dass wir relativ schnell dann uns an die Passagiere wenden. Wenn wir zu dritt vorne sind im Cockpit, haben wir ja den Vorteil, dass der dritte Mann, der sitzt ja ein Stück hinten, dass der sowas auch übernehmen kann. Was uns da total hilft, ist zum Beispiel, da gibt es so eine Struktur, die nennt sich NITS, also N-I-T-S, Nature, Intention, Time und Special. Da kann ich mich zum Beispiel unheimlich gut dran halten, egal ob das in der Notsituation ist, ob wir jetzt ausweichen wegen Wetter oder auch die normale Passagieransage kurz vorm Anflug, wo ich dann einfach sage, Nature, wo sind wir, was ist gerade Stand der Dinge, wir haben einen medizinischen Notfall, ist es das Wetter oder was ist der Grund, dass wir woanders hingehen. Dann Intention, was machen wir, wie viel Zeit ist noch übrig, zum Beispiel auch im normalen Anflug, dass man sagt, okay, wir haben jetzt unseren Endanflug gestartet, haben noch 30 Minuten. Und Specials wären dann so Sachen wie, in Frankfurt ist es gerade verregnet, denken Sie an Ihren Regenschirm oder planen Sie einfach ein, es gibt Stau auf der A3, was weiß ich, solche Sachen. Mit der Struktur kommt man halt unheimlich weit in außergewöhnlichen Situationen, genauso aber auch in dem normalen Traffic.
Hast du schon mal, Andi, eine Situation erlebt, wo ein Passagier gibt, es passiert, glaube ich, gar nicht so selten, der out of control ist, ja, der zu viel getrunken hat oder irgendwie aggressiv wird? Das ist ja ganz schwierig, ne? Zuerst muss man dann ja irgendwie in den Griff bekommen und häufig liest man, dass man dann woanders hinfliegt, um dass es eine Notlandung geben muss oder dass er dort verhaftet wird. Hast du sowas schon erlebt?
Ja, einmal
hatte ich das erlebt. Erzähl mal, wie war das dann?
Also glücklicherweise sind solche Situationen ja nicht von jetzt auf gleich, dass jemand aufsteht und völlig ausrastet. Ja. Also den Fall, den wir hatten, das war noch damals auf Kurzstrecke, da war jemand, der schon mehrfach aufgefallen ist. Wir haben, unsere Kabinenkollegen sind da echt super geschult, auch deeskalierend auf die Leute einzuwirken. Das funktioniert aber auch immer nur bis zu einem gewissen Grad. Wie du sagst, wenn die Leute alkoholisiert oder vielleicht sogar unter Drogeneinfluss stehen, nehmen die ihr Umfeld teilweise gar nicht mehr so wahr. Und das hat sich dann halt irgendwann so hochgeschaukelt, dass der halt auch nicht mehr auf die Kommandos oder auf das, was die Flugbegleiter gesagt haben, gehört hat, sodass wir dann halt irgendwann gesagt haben, okay, wenn es jetzt noch weitergeht, dann könnte das halt insofern eskalieren, dass er vielleicht um sich schlägt, wie auch immer. Und da haben wir gesagt, okay, in dem Fall, wir landen dazwischen, haben den Flughafen vorher informiert, sodass da auch schon die Polizei stand und die Person abgeholt hat.
Tretet ihr da selber mit an? Ich kann mir vorstellen, dass ein Kapitän, der aus dem Cockpit kommt, nochmal eine andere Autorität ausstrahlt als eine Flugbegleiterin oder ein Flugbegleiter.
Das machen wir nur am Boden. Also wenn es jetzt am Boden dazu kommt, dass es so irgendwie schon jemand auffällig wird, kann ja auch sein, dass der einfach gesundheitlich so angeschlagen ist, dass man sich nicht sicher ist, können wir den mitnehmen oder so. Da gehen wir auf jeden Fall auch nach hinten, sprechen mit den Personen, um genau wie du sagst, halt einfach ein bisschen mehr Autorität auszustrahlen. Während im Flug machen wir das ganz explizit nicht, weil wir halt einfach sagen, dafür ist ja auch die Cockpit-Tür da, dass da nicht dann einer der Piloten hinten ist, sagen wir mal, der rastet aus, schlägt um sich und verletzt den Piloten, dann haben wir vorne halt einen weniger. Das wäre nicht zielführend.
Wie kommuniziert er denn mit den Fluglotsen? Da gibt es ja Sprachbarrieren. Klar, es gibt die Standardsprache Englisch, aber wenn ihr jetzt in Südostasien unterwegs seid oder in Afrika zum Beispiel, ihr wollt was von denen oder von denen kommt eine Änderung. Wie wird denn da sichergestellt, dass keine Missverständnisse passieren, die ja wirklich auch tödlich sein können im schlimmsten Fall?
Also zum einen ist es wirklich toll, wie diese Phraseologie sich weltweit etabliert hat. Also da ist es dann wirklich auch in Asien, haben die gleichen Kommandos wie in Afrika oder in USA. Das macht es natürlich schon mal einfacher, selbst wenn jemand nicht gut Englisch könnte, jetzt einmal als Lotse oder auch vielleicht einfach durch den Dialekt, dass man sich trotzdem gut versteht. Und ganz ehrlich, ansonsten einfach nachfragen. Also da bin ich auch frei, wenn ich jetzt einfach mit einem chinesischen Fluglotsen einfach ihn nicht so gut verstehe aufgrund des Dialektes, dann frage ich so lange nach, bis ich genau weiß und wir alle drei vorne im Cockpit uns auch sicher sind, der hat gesagt, wir sollen steigen, links, rechts fliegen, wie auch immer.
Ist die Qualität der Fluglotsen weltweit vergleichbar oder gibt es da auch kritische Ecken, wo sowas öfter mal vorkommt, dass die Anweisungen nicht ganz klar sind?
Die sind alle sehr gut. Aber was mir halt auffällt, ist, wenn du jetzt gerade in Bereichen bist wie Südamerika oder auch Frankreich, dass da halt einfach die Nationalität da durchscheint und die Leute dann gerne auch mit den Local Airlines in der eigenen Sprache sprechen, ob es Französisch ist oder dann halt Südamerika viel Spanisch. Das ist natürlich dann so ein bisschen für uns als Europäer oder für mich, der kein Spanisch kann, ein Problem, wenn ich nicht genau weiß, was passiert um mich rum. Was sagt hat er jetzt für Anweisungen an den anderen Flieger gegeben? Mit mir redet er dann Englisch, das verstehe ich alles. Aber das macht es halt so ein bisschen schwierig, weil man versucht ja auch immer so ein mentales Bild zu haben. Der eine Flieger ist hier links von mir, der andere steigt. Wo befinde ich mich im Raum? Und das fällt dann so ein bisschen weg.
Das heißt, ihr hört auch den Funk der anderen Maschinen ab. Ist es nicht ablenkend?
Ja, also was heißt abhören? Also wir sind ja auf der gleichen Funkfrequenz in dem Fall, die sich in einem Sektor bewegen. Aber man gewöhnt sich dran, auch wenn es jetzt nicht der Anflug ist, sondern halt irgendwie im normalen Reiseflug, wo es mich weniger interessiert, wo die anderen Flugzeuge sind. Da hat man so sich drauf trainiert, dass sobald das heißt, jetzt als Beispiel Eurowings oder Lufthansa, Condor, wie auch immer, wo man fliegt, dass man dann hellhörig wird und dann den Funkspruch mitkriegt. Und das andere, das blendet man dann so ein bisschen unterbewusst aus.
Wie im Großraumbüro arbeiten eigentlich, Paul, oder?
Ja. Also ich muss sagen, ich beneide die Crews nicht. So ein Job, dahin fliegen und dann wieder zurückfliegen. Und also, Andy, ich bin sicher, du liebst deinen Job, aber für mich wäre das gar nichts. Auf diese enge Platz hin und her zu fliegen, wenig frische Luft. Ich weiß, ihr habt ja viel Freizeit, aber das würde ich nicht aushalten.
Ja, aber genau die Freizeit ist es ja dann wieder, wenn du vor Ort bist. So, wir hatten eben Hongkong angesprochen. Wenn ich dann dort vor Ort bin und habe 48 Stunden und kann mir da die Stadt anschauen, kann da hiken gehen, was ist es dann, was es wieder entschädigt, warum man 15 Stunden in dieser engen Röhre sitzt?
Ich habe zum Schluss unseres kleinen Flugs eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet für euch beide. Und ich würde gerne mal mit einer kurzen, knackigen Frage mit Andy beginnen. Andy, was ist das Wichtigste, was sich andere Menschen von der Art der Piloten miteinander zu kommunizieren abschauen könnten?
Sich selber nicht so ernst zu nehmen.
Uiuiuiui.
Paul, für dich kommt die nächste Frage. Was von dem hier Gehörten wirst du ab morgen in deinem Team umsetzen?
Nee, einfach von der Art und Weise zu kommunizieren. Vertrauenserweckend, kommunikativ, verbindlich, integer. Das strahlt der Andy aus in der Kommunikation. Ich glaube, das ist wichtig in aller Lebenssituation.
Und dann habe ich noch eine allerletzte Frage an Andy, eine persönliche Frage. Merkst du es bei euch im Cockpit eigentlich auch, dass die Gen Z, die jungen Nachwuchspilotinnen und Piloten, andere Kommunikationserwartungen hat als die Generation Golf, der wir jetzt angehören?
Mein Problem ist, dass ich auf Langstrecke unterwegs bin und nicht mit den jungen Co-Piloten gerade unterwegs bin, weil man fängt in der Regel auf der Kurzstrecke an. Deswegen habe ich mit denen jetzt noch gar nicht so die Berührungspunkte, ehrlich gesagt. Also die Kollegen, mit denen ich unterwegs bin, die sind alle 30 aufwärts. Deswegen muss ich die Frage leider zurückstellen.
dann beantworten wir die Frage vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Jungen bei euch ankommen auf der Langstrecke. Aber wir haben ja hier schon eine ganze Menge Input bekommen von dir, lieber Andi, was wir aus dem Cockpit lernen können für die Kommunikation im Großraumbüro und in unseren ganz normalen Teams. Dafür danke ich dir ganz herzlich.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich würde sagen, wenn irgendjemand von euch bei dieser TPE-Folge nichts Interessantes gelernt hat, jemand, der gerne fliegt und öfter fliegt, glaube, das ein oder andere Geheimnis haben wir Andi entlocken können. Paul, bei unseren nächsten Flügen werden wir alles durchschauen, was in Kommunikation in der Kabine abläuft.
Aber sowas von.
Wir sind jetzt absolute Insider, die ungemütlichsten Passagiere wahrscheinlich, weil wir alles genau hinterfragen und benoten werden. Ja, die nächste Cockpit-Crew, mit der wir fliegen, kann sich bei Andi bedanken, dass wir jetzt Bescheid wissen. Aber es ist gut und damit bringe ich unsere heutige Folge The People Equation auf die Landebahn. Paul, Captain Andi und ich bedanken uns, dass ihr auch diesmal wieder mit an Bord wart. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. Macht's gut und eine gute Zeit.